Ich lese ein Kapitel aus meinem Buch Philosoph auf Reisen und der Philosoph auf Reisen befindet sich da gerade in Bukarest und das Kapitel ist betitelt Geologiemuseum. Eines der touristischen Highlights in der Stadt ist das Naturgeschichtliche Museum Grigore Antipa. Auch bei den Einheimischen ist es offenbar beliebt. An diesem späten Samstagvormittag ist sein Vorplatz wie auch das Foyer dicht belagert von Touristen und von Familien mit lärmenden Kindern. Soll ich mir das wirklich antun? Gleich nahe bei befindet sich noch eine Anzahl weiterer Museen. Ich werde mir ein weniger frequentiertes aussuchen. Meine Wahl fällt dann auf das Museo Nacional de Geografie. Und zwar wegen des äußersten Kontrastes, den es zum überlaufenden Grigore Antipa darstellt. Es liegt direkt über die Straße. Es ist einer ähnlichen Thematik gewidmet. Es lockt sogar ganz ebenso wie das Grigore Antipa mit einer momentan laufenden Sonderausstellung von Mineralien und Kristallen. Und trotzdem geht kein Mensch hin. Radu ist klein und ein wenig rundlich, grauhaarig, um die 50. Er trägt einen weißen Arbeitskittel und als ich in die Vorhalle des Museums eintrete, kommt er vom Kassabereich auf mich zu. Er ist erstaunt, als er hört, dass ich das Museum besuchen möchte. Er verkauft mir eine Eintrittskarte und bietet mir an, mir alles zu zeigen. Denn die Beschriftungen, entschuldigt er sich, seien leider nur in Rumänisch. Wenn ich Fragen hätte, könne er sie mir in Englisch beantworten. Er geht voran, tritt in den ersten Ausstellungsraum und knipst das Licht an. Die Neonröhren brummen erst und springen dann nach und nach an. Im Raum steht eine lange Reihe von Vitrinen. Es handelt sich um die umfassendste Sammlung von Gesteinsarten, natürlich vorkommenden Metallen und Mineralien, von Halbedelsteinen und Edelsteinen, die ich je im Leben gesehen habe. Die Proben sind auf Täfelchen namentlich gekennzeichnet und dazu in chemischen Formeln dargestellt. Die Anordnung der Funde folgt dem bekannten Mendeleevschen Meyerschen Periodensystem der Elemente. Dadurch entsteht, zumindest für mich, der Eindruck, dass es hier wirklich alles gibt, was in der Natur gesteinsmäßig zu finden ist, wenn es sich auch in Einzelfällen, wie in der Sondervitrine bei einigen der Diamanten, um klar als solche gekennzeichnete Imitate handelt. Aber auch echtes Mondgestein gibt es hier und mehrere Querschnitte durch äußerlich schwarz verschmolzene und im Inneren sehr vielgestaltige Meteoriten. Radu begleitet mich bei meinem Studium der Vitrinen und anfangs denke ich noch, er sei dafür angestellt, um Diebstähle zu verhindern. Aber dann weist er mich von Zeit zu Zeit nicht ohne professionellen Stolz auf besonders seltene oder sonst wie bemerkenswerte Exponate hin. Und so verfliegt denn auch schon bald mein Gefühl, mich beim Studium der Gesteinsausstellung beeilen zu müssen, um Radu durch meinen ungewohnten Besuch nicht über Gebühr zur Last zu fallen. Als ich dann doch endlich durch bin mit dem Betrachten von diesem allem, was unsere Mutter Erde gesteinsmäßig zu bieten hat, löscht Radu das Licht. Er schließt die Tür ab und während er mir in die nächste Abteilung vorangeht, kommen wir ins Gespräch. Das Museum, erzählt er mir, sei die öffentlich zugängliche Schausammlung der Geologischen Fakultät der Universität Bukarest. Wegen chronischen Geldmangels sei es seit langem von Schließung bedroht, ebenso wie die gesamte Geologische Fakultät demnächst wahrscheinlich geschlossen werden müsse. Und nicht nur in der Geologie sei dies so. Durchaus zu Recht könne man sich ja fragen, warum Rumänien die Kosten für die aufwendige Ausbildung von Studenten tragen solle, die danach sowieso nur im Ausland oder bei ausländischen Konzernen Beschäftigung finden würden. Dies sei für ihn durchaus sehr naheliegend und verständlich. Aber tragisch finde er es doch. Was werde in 5 oder 10 Jahren mit dieser wunderbaren Sammlung geschehen sein? ob sie dann auseinandergerissen und für einen Apfel und ein Ei an andere Museen verschleudert sein wird? Bei diesem Gedanken blute ihm das Herz. Er spricht dann von 1989. In der Folge hätten sie, noch im Überschwang der demokratischen Revolution, ihr Museum von allem ideologischen Ballast befreit und eine Sammlung auf strikt wissenschaftlich rationaler Grundlage daraus gestaltet. Insoweit sei die Sammlung in ihrer jetzigen Form auch ein Zeitdokument. Nicht, dass er sich gegen Modernisierungen wenden wolle. Er sehe schon ein, sagt er, dass die Sammlung in ihrem jetzigen Zustand keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken würde. Da müsse er nur über die Straße blicken zum Grigore Antipa mit seinen Besuchermassen, um das einzusehen, dass eine aufwendige Show heutzutage wohl nötig sei. Er zeigt mir dann die paläontologische Abteilung. Ein paar Dinosauriermodelle finden sich da, Rekonstruktionen nach Knochenfunden aus Pappmaché, von ihm und Universitätskollegen hergestellt, die wie er neben der Dozententätigkeit ehrenamtlich für den Erhalt des Museums wirken. Manche der Viecher sind noch in Arbeit. Wie sie in der Realität ausgesehen hätten, betont er, könne heute niemand mehr exakt wissen. Bei Farbe und Hautbeschaffenheit zum Beispiel sei vieles letztendlich Spekulation. Aber in ihrem Museum würde darauf wenigstens, im Gegensatz zu all diesen super gut besuchten Museen mit ihrem Hightech-Brimborium, deutlich hingewiesen. Aber dann befindet sich in der paläontologischen Abteilung zwischen all den Urzeitknochen, den Säbelzahntiger-Säbelzähnen, den Dino-Modellen und Mammutstoßzähnen doch noch ein gewisses Fundstück, das so ganz unideologisch nun doch nicht ist. Es handelt sich sogar um einen reichlich makaberen Joke, den sich die Museumscrew hier erlaubt hat. In einer Vitrine findet sich ein abgeschossenes und deformiertes Gewehrprojektil. Datiert aus dem Jahr 1989 und aufgefunden in Bukarest, wie es auf dem dazugehörigen Täfelchen heißt, in einem Hof des heute sogenannten Palasts des Volkes. Mit einem leichten Lächeln auf den Lippen entschuldigt sich Radu für die kleine Unsachlichkeit, denn mit Paläontologie hätte der Fund sicher nur entfernt zu tun. Er betont aber, dass das Ausstück nach allem, was er weiß, authentisch sein soll. In einer weiteren Abteilung ist die Entstehung der Erde und des ganzen Universums vom Urknall an dargestellt. Ein Kollege Radus, wie er im Pappmaché befleckten Arbeitskittel, stößt jetzt zu uns und es entwickelt sich eine Debatte. Radu fände dies alles zurück bis zum Urknall ja gut belegt und nachvollziehbar, aber er frage sich, was war davor? Ich antworte mit meiner Schulweisheit, dass ab einer bestimmten Verdichtung aller Materie des Universums auf fast einen Punkt die klassischen Naturgesetze ihre Gültigkeit verlieren und ebenso das Zeitkonzept, wie wir es kennen, und somit eine Frage nach dem Davor gar nicht mehr sinnvoll gestellt werden kann. Radu entgegnet, meine Erklärung sei ihm natürlich bekannt, aber erstens komme er dadurch trotzdem nicht weg von einem zeitlichen Denken und zweitens bleibe da immer noch die Frage, wie und wodurch sich jener zeitlose Zustand, die Singularität, in einen zeitlichen habe verwandeln können. Momentan werde dieses Problem meist, versuche ich einen Erklärungsansatz ins Spiel zu bringen, quantenentropisch diskutiert. Dann aber wäre, entgegnet Radu, der zeitlose Zustand in der Singularität eben doch kein zeitloser gewesen. Oder anders ausgedrückt, könnten wir dann sagen, dass in der Singularität alle möglichen Naturgesetze ihre Gültigkeit verlieren, bloß dasjenige vom steten Anwachsen der Unordnung, dasjenige vom Anwachsen der Entropie nicht. Ja, antworte ich, so scheint es sich zu verhalten. Auf meinem restlichen Weg durch die Ausstellung sind wir dann auch weiterhin zu dritt und diskutieren unter anderem noch über die Frage, ob das Leben möglicherweise durch einen Kometen oder Meteoriten aus dem All auf die Erde gelangt sein könnte. Radu lehnt ebenso wie ich solche Spekulationen ab. Das sei doch Science Fiction, sagt er. Aber als Katalysator vielleicht, werfe ich ein. Wie die Blitzeinschläge bei der Erschaffung von Frankensteins Monster. Als Katalysator könnte ein Komet vielleicht eine Rolle gespielt haben bei der Entstehung des Lebens. Radu schaut mich an und will ergründen, ob ich das ernst gemeint habe. Aber das weiß ich ja nicht einmal selbst. Wir lachen. Dann gibt es hier wohl eher nicht, frage ich zum Abschied, eine temporäre oder eine Anstellung auf Dauer für einen Reisephilosophen? Ich würde nämlich tatsächlich sehr gerne mit diesen Leuten Sauriermodelle basteln, gelegentlich Besuchern auf die Finger schauen und mit ihnen philosophisch-wissenschaftliche Diskussionen anzetteln und mir gemeinsam mit diesen lieben Menschen Gedanken machen über eine behutsame Modernisierung dieser wundervollen Ausstellung und über Wege zu ihrem finanziellen Erhalt. Nein, kommt wie erwartet die Antwort. Eine solche Stelle gibt es für mich hier aus naheliegenden Gründen momentan leider nicht.